SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 16.
Mein Durst nach Strenge und Vorschrift, nach einem Zwang zu Gleichschritt, Strammheit, Schweigen, sollte sich bald gestillt finden. Schon die Landschaft um die preußische Heeresstadt versprach eine Abkehr von aller katholischen Üppigkeit. Meilen um Meilen durch diese staubigen Ebenen marschierend, durch die öde lichten Birkenspaliere, welche den Namen Wald nicht verdienten, begriff ich besser denn durch alle Traktate, wie man hier vom dunklen, sanguinen Mysterium des wahren Glaubens abfallen mochte. In die Stadt zogen wir, ohne dem Königssitz en passant einen Besuch abzustatten, von der Potsdamer Seite her ein. Und wie bedauernswert herrisch schien mir jenes starr rechtwinklige Gitter an Straßen, welches uns hinter den Palisadenmauern nach dem Oktogon empfing. So etwas klotzte eine Macht hin, welche gar zu eifrig ist, ihrer selbst wie aller Welt den Beweis zu erbringen, wie groß und reich sie sei, und dabei gar zu lautstark hinfort behaupten möchte, wie jung sie noch ist und auf welch vorigem Nichts errichtet. Dieses schnurstrackse Raster ließ wortlos bereits einem den Kommandoton in die Knochen schnarren, und wir alle verfielen in einen strammen Gleichschritt, ohne dass es den Sergeanten nötig gewesen, diesen zu befehlen. Über die Spittelbrücke nach Neukölln gelangt, ward's mir etwas heimischer. Doch Wien noch immer in meinem Blut, wollte mich die gänzliche Zeit hier nie jene Empfindung verlassen, dass ich mich in einer Art Jüngling von Stadt befand, welche zu früh sich des stattlichen Gewandes eines altverdienten Herrn bemächtigte. Eine innere Herzensenge meinte ich hier zu merken, welche nicht recht zusammengehen wollte mit dem eilfertigen Protzen. Nicht allein dem eingerüsteten Königsschloss eignete etwas Unfertiges, welches man jedoch geflissentlich fortzuschweigen hatte. Ihr kennt jene Leute, die einem unablässig Elogen auf ihre Herrlichkeit vortragen und einem mit jeder weiteren nur gerade mehr und mehr Zweifel aufnötigen, die jedoch nicht aufzuhören vermögen, da sie in Wahrheit ihr eigenes Publikum sind und sich selbst die Überzeugung einreden müssen. So schien mir diese Stadt. Freilich, vom ersten Betreten an, hatte man hier auch stets vor Augen, weshalb sie sich diese Plusterei gestattete, ohne Furcht, man möge ihr darob zu offen und laut ins Antlitz lachen. Diese Stadt lebte durch und für das Militär. Keine Viertelstunde, kaum 4 Straßenecken weit, vermochte man in ihr umherzustreifen, ohne dass einem Kompanien beim Ausrücken oder Heimkehren entgegenmarschierten, ohne dass man an einen Platz kam, wo exerziert oder Parade gehalten ward, oder einem Soldaten nach Dienstzeit in einem bereits mehr oder weniger erfolgreich angestrebten Stadium der Trunkenheit entgegenstolperten. Hier war man im Herzen eines Mahlwerks, dessen erbarmungsloses Ausmaß ich erst allmählich zu ahnden begann. Noch am Nachmittag unseres Eintreffens wies man uns Quartiere zu und unser Häuflein zerstreute sich in der Stadt. Die Kameraden der letzten Wochen tauschte ich ein gegen 2 Kerle, die mich mit ruppiger Herzlichkeit auf jener Kammer empfingen, welche mir in einem gut zur Hälfte von Soldaten bewohnten Hause in Köln zugedacht ward. Wir hatten uns kaum bekannt gemacht, da trat ein knurriger Feldwebel ein, der mir eine Montur, meine 6 Groschen und mein Kommissbrot in die Hand drückte und meinen Stubengenossen zuzwinkernd zu mir meinte, »Da hast du dann ja für eine Weile genug.« Und alle 3 lachten sie, der Feldwebel reuelos, die beiden anderen bitterer, höhnisch. Ich grinste mit, doch schon in der Erwartung, dass sie sich noch wundern mochten, ob meiner Genügsamkeit. In der Woche Vakanz, welche mir vor dem wahren Ernst meines Dienstes verblieb, lernte ich schnell das herbe Lachen der Kameraden begreifen. Sie fanden ihr Dasein gleichsam ein unablässiges Zwicken und Zwacken von allen Seiten. Nicht allein, dass ihnen die Kammer zu eng schien, lichtlos und klamm, die Stiegen hinauf zu ihr, zu viele an der Zahl und zu steil. Nicht allein, dass ihnen der Filz ihrer Montur selbst dann noch zu garstig die Haut kratzte, nachdem sie ihn mit dem Balbiermesser glatter rasierten. Stets war ihnen der karge Sold zur Neige, bevor sie noch recht begannen, mit ihm die ärgsten Löcher ihrer Schulden und Bedürfnisse zu stopfen. Der eine verdingte sich nebenher in seinem Handwerk als Schreiner, der andere versetzte Woche um Woche mehr von den kläglichen Resten seines eigenen Besitzes. Und doch reichte es kaum für das geringste Maß an Branntwein und Tobak, mit welchem sie ihr Leben noch erträglich fanden, geschweige denn für Brennholz oder selbst die krätzigsten Metzen. Ich meinerseits gab gutmütig meine 3 Groschen dazu, dass wir uns des Mittags auf der Stube gemeinsam ein warmes Mahl kochten, aber tat dies schon nicht aus unstillbarem Hunger, sondern des Kammerfriedens willen, um nicht als gar zu ungeselliger Sonderling dazustehen. Dem Fusel jedoch, ohne welchen die anderen des Morgens nicht recht auf die Füße zu bekommen waren, entriet ich ebenso wie am Abend des Besuchs der Garküchen und Wirtsstuben. Ich kaute mein beinhartes Brot und zehrte dabei in meiner Seele geradezu von dessen Trockenheit. Ich trug meine Montur ungeschoren, beißend und juckend wie ein Büßerhemd. Und wo die anderen überall vermeintliche Freiheit in jedem Fetzlein zur Streuung Vergnügen haschten, da war es mir nach 2 Tagen schon leid, auch nur auf eigenen Willen durch die Stadt zu stromern. Und nicht zuvorderst, weil ich nämliche, auf so berechnete Ration gesetzt, so seltsam flink erschöpft fand. Kirchen, Theater, Schloss hatten etwas gar Beflissenes, schienen mir wie die Kulissen einem Adels- und Bürgerpublikum das Bild einer Stadt vorzugaukeln. Doch für unser eins gab man sich nicht wie in Wien die Mühe steter Spektakel, nein. Mich drückte es mehr, so ohne Bande, ohne Herr zu sein. Ab dem 3. Tage also fand man mich fast nur noch am Rande der Exerzierplätze, mit weiten, begierigen Augen und meinen Leib schon in insgeheimer, auf der Stelle tretenden Nachäffung des Drills. Hei, das gefiel mir. Da war nichts mehr mit der Last der eigenen Wahl, mit der Verdammnis zu eigener Verantwortlichkeit. Hier schaute ich wahre Freiheit. Mehr noch, denn meine Augen jedoch fanden meine Ohren, fand der Schlag meines Herzens hier etwas, welches sie sogleich als meine Bestimmung erfassten. Gleich, ob beim Exerzieren, bei der Revue oder beim Vollzug der harschen Standesstrafen, die Befehle mochten aus den Mündern der Offiziere erschallen, die Art und Folge der Bewegungen diktiert sein von eingeschliffener Vorschrift, doch der Takt ihres Vollzugs, der Puls des gesamten, noch so gewaltigen Chors, die lagen ganz in den Händen der Tambure. Bald achtete ich kaum noch all der anderen Leiber und der Einigkeit ihrer gleichgereihten Glieder, außer zu beobachten, wie sie, marionettenhaft an die Schlägel geknüpft schienen, welche sich über die Felle der Trommeln hoben und wieder hinabfuhren auf sie. Ich blickte in die Antlitze der Tambure und meinte darin eine erhabene Leere zu sehen, eine Überlegenheit, welcher man das selbst ausgeblasen hatte. »Ja, dies«, schrie es in mir, war jener Gehorsam, nach welchem sich meine Seele wund gesehnt hatte auf meiner Flucht. Zugleich allen eigenen Willen anheimgeben zu dürfen, zum Gefäß einer höheren Macht zu werden, und doch als Stellvertreter dieses Höheren zu gebieten über die anderen. Ihre Leiber unter meinen Schlag zu zwingen, dies. Ja, dies wünschte ich. So dringlich war dieser Wunsch bald in mir entflammt, dass ich vor Ende jener vakanten Woche beschloss, zu seiner Verwirklichung etwas Ungeheuerliches zu wagen, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr über mich gebracht, darum zu bitten. Lang und breit legte ich mir Gründe und Worte zurecht, ehe ich auch nur meine Kammergenossen um Auskunft ersuchte, wer wohl zuständig sein möge für mein Anliegen. Studierte im Stillen die halbe Nacht meine Bittstellung ein, dass sie nur ja ohne Stottern, ohne Angriff für Widerspruch vorzutragen sei, bevor ich mich dann, noch vor Morgengrauen, aufmachte zur bezeichneten Amtsstube des benannten Majors. Wo man mich gähnend empfing, abschätzig beäugte und dann warten hieß. 2 Stunden stund ich stramm, eine weitere nachlässig angelehnt, und noch eine nahm ich schließlich doch Platz auf einem angewetzten Fauteuil, bis ich endlich vorgelassen war zum Major, welchem mein Erscheinen ebenso unverständlich wie unwillkommen war. Ein Blick genügte in ihm, das rechte Gegenteil meines Werbers zu erkennen. Alles an ihm war geschniegelt, gewienert, gezurrt auf ein strenges Gehorchen der Form, obwohl der Mann unter Uniform und Perücke zutiefst seines Dienstes müde schien. Mehr brauchte ich nicht, denn seine barsche Begrüßung, das mir aufging, wie eitel all meine präparierte Ansprache war. »Er wünscht«, blaffte der Major lediglich, kaum aufschauend von seinen Papieren. Ich, Mittelpunkt meiner Welt, war diesem Manne nichts denn eine unvorhergesehene Hürde vor seinem ersehnten Mittagstisch. Und die Entscheidung über Wohl oder Wehe meines Daseins ihm so egal, als hätte er den Lauf eines Kinderkreisels zu bestimmen. Statt meiner langen, für und wider darlegenden Rede antwortete ich also mit nichts, denn der Festigkeit eines von der Vorsehung überzeugten Herzens. Ich wünsche, als Tambour zu dienen, und setzte nur als Nachgedanken etwas unterwürfiger hinzu, wenn es dem Herrn Major beliebt. Der Genannte schaute auf, und ich sah ihn erwägen, mir just dies Begehr mit all seiner Macht zu verwehren, allein um meine Dreistigkeit zu strafen, ihn mit dergleichen zu behelligen. Einen Augenblick stockte der Atem mir in Furcht, aus eigener Dummheit und Hochmut meiner Sehnsucht einen argen Bärendienst erwiesen zu haben. Doch der Major muß die eherne Entschlossenheit in meiner Miene gelesen haben und ahndete wohl, alle vorsätzliche Böswilligkeit seinerseits möge ihm langwierigere Schererei bereiten, als wenn er schlicht seine Gleichgültigkeit walten ließe. So zuckte er schließlich mit den Schultern und beschied: »Wenn er meint, dass es dem König dient und er sich dann schleunigst aus meinem Kreise hebt.« Er erfragte Namen, Regiment, griff einen Wisch, kritzelte darauf ein paar Zeilen, drückte ihn in meine Hand. Und ich fand meinen Wunsch erfüllt. So also schwor ich kaum eine Woche darauf in nämlicher Amtsstube, zusammen mit einem Häuflein Kameraden, derer ich den ein oder anderen von unserem Marsch wiedererkannte, einen Eid auf die vor uns geschwenkte, von Motten schon recht angenagte Fahne und auf den König bei Gott. Brav beteten wir Artikel um Artikel unseres Gelöbnisses nach, doch wusste ich schon, dass ich insgeheim log und bald nur einer wahren Herrin gehorsam sein wollte, meiner Trommel. Als man sie mir aushändigte, mit achtloser Barschheit, da empfand ich schon bei der ersten Berührung, dass ein Verständnis sei zwischen uns. Unter der gewellten Glattheit des Lacks fühlte ich Gewicht und Wärme ihres Holzleibs, die Gespanntheit, unter welcher sie stand, vernahm beim ersten noch kaum absichtsvollen Tapser meiner Fingerspitzen auf ihrer Haut, welche nur noch an den Rändern rau war, zur Mitte aber nahezu durchscheinend geschlagen von einem ihrer vorigen Diener, denn die Trommel war zwar eine gar strenge, doch keine Treue versprechende Gebieterin, vernahm da also bereits ihr voreifriges, strammes Summen, das Vibrieren der Luft in ihrer Tonnenbrust. Ihren Riemen schmiegte sie sogleich eng kosend um meinen Nacken, hing sich an mich, drückte sich an meinen Bauch, meinen Schoß, bot sich den hölzernen Stöcken bloß, welche rau in meinen Händen mit der Mahnung lagen, noch einigen Zoll an Blut und Schwielen zu fordern, bis sie jene Geschmeidigkeit annehmen mochten, welche ihnen die Drehbank zu geben vernachlässigte. und die Trommel befahl mir, sie mit herzhaften Streichen zu züchtigen. Dies stumme Übereinkommen fand endlich Stimme und Ausdruck in jenem Laut, welcher vor allem lag, was aus den Kehlen von Kreaturen, den Mündern der Menschen gar drang, im bloßen Schlag, welcher jedoch eine unvermutete Vielfalt der Gestalt entblößte, vom rührigen, rauschenden Schnarren über das trockene Tacken bis zum bauchigen, hallenden Knall in den zahllosesten Stufen und Mischungen, dass ich mich hätte tagelang unterhalten mögen mit meiner Trommel auf eine tastende, spielende Weise, minutiös lauschend ihrer Antwort auf diese, auf jene Berührung. Doch freilich ließ man mir wenig Gelegenheit zu solch Verträumtheit. Die Trommel und ich waren zum Paar gemacht, auf das wir die exakte Sprache des Krieges lernten. Sollten Paar auch nicht lange bleiben, sondern verschmelzen mit den anderen Tamburen unseres Regiments zu einem Wesen mit 8 Armen, 8 Beinen und einem geteilten Herzschlag. Man drosch uns auf dem Paradeplatz, im grauen Nieselregen eines im lustlosen Todeskampf liegenden Herbsts, zunächst den Puls des Ordinären, dann des geschwinden Marsches ins Hirn, ins Mark, bis wir ihn wie aneinander geschmiedet beherrschten, von ihm beherrscht wurden und ihn aus tiefstem Schlaf gerissen, den Sand noch in den Augen, fehllos aufs Fell geschlagen hätten. Dies einmal verinnerlicht, begann man uns die Signale zu lehren, welche noch im heftigsten Feuer den gewaltigen Körper unseres Regiments zur Einheit rufen sollten. Wir würden den vielgliedrigen Riesenleib stürmen lassen oder retirieren, würden ihm heißen, standfest zu bleiben oder in die Flanke zu weichen. Wir lernten die Fanfaren und Märsche, welche unserem Regiment Ausweis und Namensruf waren, und auch wenn uns, so sehr wie den gewöhnlichen Soldaten dabei die Phrasen und Melodien von Pfeife, Hautbois und Trompete in den Ohren gelten, empfanden wir doch als den wahren Träger des Ganzen unseren Rhythmus. War das Regiment, war das Heer ein gewaltiges Uhrwerk, so gaben wir dem Ganzen seinen Takt, waren der Regulierer und Gewährer seines Gleichgangs. Freilich durchliefen auch wir Tambure die nötigste Instruktion im anderweitigen Soldatenhandwerk. Doch wenn ich etwa das Gewehr in Händen hielt und den wohlgezählten Tanz einstudierte seines Ladens, Anlegens, Feuerns, Ladens, Anlegens, Feuerns, mit all seinen kleinst vorgeschriebenen Schritten und Griffen, dann war in mir nichts denn die Sehnsucht nach meiner Trommel, nach meinen Stöcken. Allein, wenn ich trommelte, erfüllte mich wahrhaft jene heilige Leere, welcher alles Hadern, aller Widerstand in mir bereitwillig wich. Nur wenn ich trommelte, fasste mich das erhabene Gefühl, ein größerer, äußerer Wille ginge durch mich hindurch, spüle die Innenwände meiner Seelenkammer rein vom Grind und Leim der Schuld, der Gier, des Strebens und lasse nichts, denn die selige Gleichgültigkeit. Binnen Wochen befand Berlin sich belagert von den gischtigen, giftigen Herbststürmen, die der Stadt feuchten Sand ins Gesicht spien. Bald darauf von der klappernden, weiße Fetzen in den Straßen verstreuenden Lumpenkolonne eines hohlwangigen Winters. Helios mochte man aus dem Götter- wie vom Menschenhimmel auf immer vertrieben glauben. Und alles fluchte, Zähne klappernd ob der Kälte und Nässe, welche mit leichenklammen Fingern in jedem Gemäuer, in jedem Gewand die Ritzen und Schlitze ertasteten und blind und schleimig einkrochen, bis sie sich gleichsam an jedermanns Knochen schmiegten. Keine Flamme, keine Ofenglut verfügte über weitere Macht, denn einem mit höhnend ferner Erinnerung an Schein und Wärme die Hoffnungslosigkeit noch zu vertiefen. Was stöhnten und schlotterten meine Kammergenossen nachts unter den dünnen Zudecken? Wie nah waren meine Kameraden am offenen Desertieren, wenn man uns Stunden im schneidenden Wind und tiefen Matsch auf dem Exerzierplatz drillte und sie weder Gehorsam noch Furcht vor den Standesstrafen an Ort und Stelle hielten, sondern allein der Mangel eines Fluchtzieles, welches wahres Entkommen vor dieser wütenden Witterung versprach. Ich aber trommelte, und solange ich nur trommelte, verschwand alles Ungemach in mir und um mich. Das Frieren ward mir gleich einerlei wie die Hiebe des Stabs des Majors, wenn ich, selten genug, eine Unachtsamkeit, Ungeschicktheit mit meinem Blute zu zahlen hatte. Mein Leid war mir so egal wie das jedes anderen. Ob wir mit halb erfrorenen Zehen im Karree marschierten, ob die Spießruten einem Unglücklichen, welcher noch 10 Gänge vor sich hatte, bereits beim 2. durch Stolpern der Knüppelgasse die Hautfetzen vom Rücken rissen, ob einem Todgeweihten beim Schreiten zum Füsilieren die Knie den Dienst versagen wollten. Ich trommelte, und mein Trommeln hielt mich und hielt die anderen aufrecht. Des Nachts reute ich mitunter, die Trommel nicht bei mir in der Bettstatt zu haben, und selbst hätte ich sie gehabt, sie nicht rühren zu dürfen in der Stube, um das Schnarchen und Schnaufen der Kameraden nicht zu stören. Da blieb mir nichts, denn die Erinnerung an Klang und Empfindung des Trommelschlagens heraufzubeschwören, um die Gespenster niederzuhämmern, welche sich in meinen nachtleeren Geist schleichen wollten. Und ja, mag sein, dass ich manche Tage heftiger auf mein Instrument einhieb, denn es mir die Disziplin gebat, weil, ja, meine Gleichgültigkeit womöglich eher eine Eisschicht auf meinem Gemüt war, denn die Tiefe des Sees selbst. Doch was focht mich dies an, solang ich nicht zurückstürzte ins Brodeln der Verzweiflung und mich die Eisdecke trug, solange ich trommelte, trommelte, trommelte. Ich erinnere jenen Winter als einen einzigen Dämmer. Alles in jener graugesichtigen Stadt blieb unter einer großen Gedämpftheit, welche mir sogar meinen oft bohrenden Hunger, das wochenlang tief im Mark hausende Schlottern, scheinbar zu den Plagen eines mir nicht sonderlich nahestehenden Menschen machten. Berlin blieb mir auf angenehme Weise fremd. Freien Herzens mochte ich durch seine Gassen, auf seinen großmütigen, eine nicht vorhandene Historie heischenden Alleen schlendern, ohne je die Last des Verharren, des Bleibenmüssens zu empfinden. Die Stadt und ich hatten sehr bald die Bedingungen einer gegenseitigen Duldung ausgehandelt. Wenn sie solch andernorts ungelittenes Volk wie Hugenotten und Juden willkommen zu heißen verstand, dann war ihr auch ein Geselle wie meine Wenigkeit zuzumuten. Meine Liebe enthielt ich ihr vor, lernte jedoch eine gewisse Verwandtschaft zu meiner selbst empfindend, mich bald an ihrer Bemühtheit ergötzen, sich aus einem annähernden Nichts und aus eigener Macht, eigenem Traume zu einer vorgeblich schon immer anwesenden Größe, Herrlichkeit zu erfinden. Alles schien mir eine große Vorläufigkeit zu haben. Bethäuser gab es hier zu Ehren aller möglichen Götter, was der Behauptung eines jeden davon einzig und ewig wahr und allmächtig zu sein, Zweifelsschrammen versetzte. Am Schloss des Königs war seit 100 Jahren gebaut, und es wuchs doch eher an Ausmaßen, denn Liebreiz. Alles lebte und strebte der Herrlichkeit eines Reichs entgegen, das da erst noch kommen sollte. Das farblose Grau, der Schleier von Nieselregen und Schneerieseln, die Unwirklichkeit, welche die Alleen leer fegte, von allen Flaneuren und nur jene geduckt huschenden Gestalten übrig ließ, welche von Beruf und Amt durchs Freie getrieben wurden, das alles gab der Stadt die Anmutung bloßer Federskizzen. Keine prächtigen Veduten taten sich vor mir auf, sondern die Entwürfe nur für einen Ort, welcher dereinst womöglich großer Leinwände würdig wäre, wenn kraftvolles, farbiges Sonnenlicht und der Einzug von Bevölkerung seine Verheißung zum Leben erweckten. Man mochte dies träumende, drohende Berlin als ein erstes Modell des angestrebten Werks ansehen. Doch in tiefster Wahrheit war es der Werkzeugkasten, welcher jene handfesten Instrumente beherbergte, sich den Wunsch aus der Welt zu meißeln. Leiber, Waffen und Geld. Die eisstarrenden Monate aber waren die Zeit, sich dies Werkzeug zurechtzulegen, es zu schmieden und biegen, scharf zu schleifen, zu ölen und polieren, auf dass es bereit, beißend und blitzend sei, wenn man damit endlich wieder zur gewaltigen Arbeit zog. Und auch mein Leib sollte zu nichts mehr dienen, denn das aberwitzige Preußenversprechen wahrzumachen. Wenn jener Winter sich mir zu einem solch undeutlichen, grauen Dämmer verschmierte, dann weil auch aus meinem Inneren das Zentralgestirn wie gewichen war und alle Empfindung in einem vagen, dämpfenden Nebel verhallte, während mein Äußeres sich schliff, stärkte und stellte. Und just weil jenes Höhere, welchem ich mich mit Haut und Haar verschrieben hatte, mir anmaßend erschien und albern, erfüllte es meine Zwecke. Alle wirkliche Hingabe an einen Gott, an eine wahre Heimat, Dinge des Herzens, sie trug mit sich die Bürde eines inneren Anspruchs. Für eine wahre Überzeugung zu streiten, hieß letztlich, das eigene Selbst behaupten zu wollen. Sich aber wissend und wollend einem Nichts zu überantworten. Ach, welch süße Freiheit! Wenn ich nun trommelte, marschierte, kämpfte und lebte für einen mir fremden König und seine Idee eines mir fremden Reichs, mein ganzes Wohl und Wehe als Einsatz erbrachte für etwas, das mir so viel Wert besaß wie der Inhalt eines Nachttopfs, dann hatte ich endlich wahrhaft mein Selbst aufgegeben, hatte endlich abgestreift das vermaledeite Wollen und Gieren, die mich zu solch Verderben getrieben, hatte endlich jene Auslöschung gefunden, welche ich so ersehnte, und hatte erlangt sie eben nicht durch Entleibung, sondern gleichsam durch deren exaktes Gegenstück, indem ich nichts anderes ward, denn Leib allein. Der bloße Leib aber, das ist der Kern allen Krieges. Ihr mögt vom Kriegshandwerk, wenn nicht von Kriegskunst gar gehört haben, als eine Angelegenheit von Tapferkeit, Heldenmut, Ehre, einer Sache kühner, heißblütiger Männer und derer gewagter, entscheidender Taten. Vergesst auf diese Ammen mehr. Ich sage euch, der Krieg ist nichts, denn ein Bastard der Mathematik, Ökonomie und Naturkunde. Ist nichts denn eine elende, angewandte Rechnerei, welche sich glücklich schätzen darf, wenn man sie als mehr achtet, denn eine letale Buchführung. Und ihr wichtigster Kalkulationsposten, das sind eben die Leiber. Die größere Zahl von ihnen ins Feld zu stellen und alsdann lebendig wieder abzuziehen, das ist unter dem Strich alles Streben. Wenn man von einer Kunst sprechen darf, dann von jener allein sämtlich einfließende Faktoren, alles, was die anfängliche Grundnummer der Leiber zu addieren, subtrahieren, multiplizieren vermag, zu eigenen Gunsten zu zwingen. Und freilich, das einbegreift schon auch die Geometrie der Schlacht, die Winkel der aufgestellten Gefechtslinien, der Flanken, der Geschossbahnen, der Stoßrichtung eines Angriffs, die Höhenmaße und Barrieren des Geländes, die Wendigkeit, Ordnung, Wirksamkeit und Widerstandskraft der Truppen, all das. Doch gibt es eines, dessen Bedeutung ungleich jene der Bataille übertrifft. Und dies ist der Hunger. Wäre ich ein Kriegsfürst und besäße lediglich auf die Frage eine Antwort, wie die feindlichen Leiber ums Leben zu bringen seien, ich traute mir einen Sieg weniger zu, denn wüsste ich gewiss, wie ich die eigenen Leute fütterte. Der Nachruhm der Welt gilt stets den großen Gefechten und ihren Feldherrn allein. Doch fragt einen Soldaten, fragt die Bewohner der umfochtenen Gebiete, fragt jene Minister, welche am Ende die Friedenskonditionen verhandeln, fragt sie, was sie wahrhaft umtrieb die allermeisten Tage der Kriegszeit. Und ihr werdet erfahren, wovon der Krieg wahrhaft handelt. Davon nämlich, zu welcher Genügsamkeit sich Leiber nötigen lassen, bevor sie des Kampfs, des Marschierens unfähig werden oder überlaufen zum Feind. Davon, wie viel sich dem Land abpressen lässt, nachdem seine Fruchtbarkeit längst erschöpft scheint oder vernichtet. Davon, wie sich dem Feind die Zehrung beschneiden, besser noch abschneiden lässt, auf das, wenn die eigenen Leute schon nicht mehr zu sättigen sind, zumindest jene des Gegners noch Ärger darben. Davon, wie lang und dünn sich die Bande der Versorgung strecken lassen und wie sich die Speisung den marschierenden Leibern aufbürden ließe zum Schleppen, dass ihre Beförderung nicht mehr Kräfte zehrt, denn sie zu restaurieren vermag. Glaubt mir, kein Kamerad, den ich kannte, stund, zusammengenommen an Tagen, all den Krieg über, auch nur 3 ganze Wochen wahrhaft im Feuer. Und waren doch manche darunter, welche jene 7 Jahre damit völlig zubrachten, sich für selbige raren Tage der Schlacht in Stellung bringen zu lassen. Oder nehmt eine Karte unseres Kontinents, geschweige der bekannten Welt, und piekt an sämtlichen Orten, deren Namen in den Annalen jenes Kriegs verbunden sind mit einer Schlacht, eine Nadel. So werdet ihr nicht mehr haben, denn eine gute Handvoll an Nadelstichen. Nun aber, nehmt Rötel zur Hand und markiert, schraffiert mir alle Gebiete, alle Routen, da marschiert ward und fouragiert. Und dann sagt mir, was ihr entscheidender glaubt. Nach den Gründen fragte ich nicht viel, aus denen wir 100.000 Mann quer durch die Länder bewegt, diese kahl gefressen und unsere Leiber mit Eisen und Blei massakriert wurden. Ich begriff, dass irgendwo in der neuen Welt, im fernen und fremden Ohiotal, der Zündfunke an die Lunte gelegt ward, jener lodernden Brunst, welche nun auch unseren Kontinent erfasste. Dass dort Engländer und Franzosen und Wilde sich stritten um Fische und man in diesem Streit wohl gar ab und an die gefangenen Feinde verspeisen ließ. Was mir ein Einfall schien, auf dessen grausamen Nutzen man unsere Fourageure und Feldherren nicht zu lange sollte sinnen lassen. Und dass jedenfalls mein preußischer König in jenem Zwist eine Gelegenheit erblickte, sich breit zu machen in Europa. Weshalb ich ebenso nun in Waffen stund gegen Nation und Kaiserin meiner Geburt. Dies war wohl schon mehr, denn viele meiner Kameraden wussten oder wissen wollten. Genügte es den meisten doch, dass man Österreicher und Franzosen und mitunter die Russen zu hassen oder allemal zu beschießen hatte. Und sie wären es auch zufrieden gewesen, sich allein Richtung und Farben der Uniformen weisen zu lassen, gegen welche es zu gehen hatte. Ich will euch kein Register herunterbeten, all der Städte, Manöver, Schlachten entlang meiner Bahn. Was in Wahrheit eine Gnade ist gegen mich selbst, der ich damals kein Buch führte und heute eine vollständige und geordnete Historie meines Kriegs sich erst mühselig zusammenzuklauben und zimmern hätte. Lassen wir es dabei bewenden, dass ich sage, für etwa 2,5 Jahre stund ich im Dienst und fühlte mich, als wären wir Sand, den man hinschiffte, wo immer Löcher in einem System von Dämmen zu stopfen waren. Die Heere, gegliederte und gezählte Ordnung, in welcher wir ausrückten aus Berlin, hatte kein 1/2 Jahr ihren Bestand. Hier riss eine erste Bataille ein paar 1000 Männer aus dem Leben und einem Regiment. Dort raffte Siechtum eine Garnison halbleer. Da beschlossen wieder einige Hundertschaften gepresster Sachsen, die preußische Uniform abzulegen und geschlossen zu desertieren. Und mochte ihr Kommandant noch von Glück sagen, wenn sie ihm einfach verschwanden, statt ihm zum Abschied den Schädel zu spalten. Diese Lücken aber wirkten wie ein Sog, welcher quer durch die Lande langte und zunächst an sich riss, was zu greifen war, an bereits im Dienst befindlichem Füllmaterial. Und später alle Achtung preisgab auf Ausbildung, Eignung und nach allem zerrte, was sich noch irgend in Soldatengewand stopfen ließ. Die Regimenter waren nach einiger Zeit gemischt wie ein gewaltiges Kartenspiel, waren ähnlich unserer Röcke, bald oft mehr Flicken, denn ursprüngliches Tuch. Auch ich ward erfasst von jenem Sog, ward in den Dienst getrieben, mal jenes Herrn, bis dem eine Granate das Haupt zerfetzte, mal jenes anderen, dessen 1/2 Bataillon im Schlamm des Schlachtfelds verreckt war, ward umspült von Kameraden aus vieler Herren Länder, strandete über kurz oder lang an den Klippen der meisten umkämpften Gebiete. Nun war's mein erster und dona nobis pacem einziger Krieg. War der Winter meiner Berliner Ankunft die Zeit, mich zu einem Rädchen zu feilen und in den Mechanismus des Heeres zu fügen, so taute mit dem Frühjahr schließlich auch der Tag heran, den gewaltigen Automaten wieder in Bewegung zu setzen. Um mir alles, was ich euch eben ausführte, von der Theorie zur Erfahrung zu machen. Und so viel ich schon von meinem Gleichmut, meiner Fühllosigkeit sprach, da muss ich dem Militär doch gestehen, dass es sein Bestes tat, das Empfinden mir wieder in meinen Leib zu treiben. Es gibt einen Grad der Entbehrung und der Strapazen, über welchen einen alle Philosophie der Selbstaufgabe nicht zu erheben vermag. Es war darunter der Hunger, womöglich, weil er mir in der Wildnis vertraut geworden, noch ein erträglicheres Übel. Ich fand, dass man sich an nämlichen, währte er Tage statt Wochen, leidlich gewöhnen mochte. Hatten wir durch zu straffen Marsch unsere Versorgungsbande überdehnt und gingen uns die Rationen im Schnappsack aus, war das Murren oft kaum größer, denn wenn endlich die Feldbäckerei mit schwerem Gerumpel uns einholte und wir uns genötigt sahen, uns an ihrem halbrohen, unreinen Brote zu sättigen. Nicht wenig waren's unter uns, die lieber die 2 Pfund verschenkten und ihre 17 Pfennig Tagessold bei den Marketendern im Tross oder, lagen wir in einem Ort, bei dessen Wirten in Genießbareres ummünzten. Erst in der späteren Zeit des Krieges, als manch Land schon 2 Jahre brach lag, gerieten wir in Gegenden, wo kein Geld und keine Gewalt mehr Zehrung erpressen mochten und es uns auch empfindlich in den Leib zu nagen begann, wenn der Feind die Magazine brandschatzte, die Mehlwagen abfing. Soll ich euch sagen, was aber herber war, denn ein gänzlicher Mangel an Speisen? Das war, wenn zu essen es gab, doch das kostbare Salz uns mangelte. 2 Wochen erging es uns einmal so. Und da sehnten wir uns nach dem Kommissbrot, als dieses immerhin einen Geschmack noch hatte. Da suchten die Leute die absonderlichsten Gedanken, Würze zu finden, malten und rieben sich Kieselkleien und Leder. Und der einzige, dem es ein Gewinn war, das war der Heringshändler im Tross, dem sie die Fische nicht allein, sondern die Lake noch abkauften, sie zu saufen oder in andere Speise zu mischen, nur um die Fadheit zu vertreiben, welche nicht allein Ekel war auf der Zunge, sondern welche sich auch im ganzen Leib nach einer Weile schwitzenden Dienstes auslaugend ausbreitete. Mein Trost immerhin war, dass ich mir das Tobakrauchen nicht zur gewohnten Notwendigkeit hatte gemacht. Jene unter uns, welche man nie anders denn von Schmauchschwaden umhüllt sah, litten wie die Hunde, als uns zu alledem auch das Tobakskraut zu Neige ging, und hatten obendrein noch unser aller Spott dazu, die wir Linderung suchten darin, noch elendere zu wissen, denn uns selbst. Und sie sollten erst recht kein Mitleid finden, als einer unserer fürstlichen Heerführer, kaum von dem peinlichen Mangel in Kenntnis gesetzt, wagenweise Abhilfe versprach. Doch was da ankam, dann von solch überstarker und unterbereiteter Art war, dass die gierigen Empfänger dies freilich dennoch mit zittrigem Eifer in ihre Pfeifenköpfe stopften und ansteckten, erst recht grünen Antlitzes im Gebüsch und zu den Latrinen verschwanden, des kärglichen Inhalts ihres Gedärms sich zu entledigen. Und es waren gar welche darunter, die erholten sich nicht von dieser Schwächung und zahlten ihre Tobaksliebe mit dem Leben. Nichts war all dieses jedoch gegen die Tage, da wir fern aller Quellen und Flüsse lagerten, alle Brunnen versiegt uns waren und wir keinen Vorrat mehr hatten an Wasser, noch Bier oder Branntwein. Ich habe Männer sich blutig prügeln gesehen über ein Maul voll aus einer schlammigen Pfütze. Hab andere für immer die Augen schließen sehen, weil ihnen der letzte Lebenssaft vertrocknet war. Auch kannte ich mehr Männer an der Zahl, welche von Hitze, von Kälte, von Krankheit gefällt wurden, denn welche, die ein ehrenvoll genanntes Ende auf dem Schlachtfeld fanden. Im Sommer, wenn in Montur und mit Equipage wir schattenlose Meilen um Meilen geschwind marschierten, da knickten sie um wie die Weizenhalme und stunden nicht wieder auf, waren dabei oft kräftige Kerle, doch die Enge der Uniform, das Gewicht, welches an den kreuz und quer um die Brust gehängten Riemen zerrte, der elende Staub, welchen abertausende Stiefel von knochentrockenen Straßen aufwirbelten, dass ab der Mitte eine Kompanie mitunter keine Armlänge weit mehr zu spähen vermochte, All dies nahm manchem buchstäblich den Atem, dass er nicht an Auszehrung, sondern an veritabler Erstickung verschied. Winters, wenn der Feldzug länger währte, denn es die Witterung gewähren wollte, starksten Hunderte einher auf erfrorenen Füßen, bis denen das letzte Gefühl noch erstarb und die Männer sanken, fanden unzählige unerwünschtes Feuer in dem Gewebe abgefrorener Finger, welches sich schwerend entzündete, oder in ihrer von eisigem Atem wundgeriebenen Brust. Und es waren Nächte, da fouragierten verzweifelt wir nach irgend Speisung für eine wärmende Flamme und mochten kein Zweiglein mehr erstöbern. Da war auf Meilen bereits aller Wald abgeholzt, jeder Wurzelstock ausgegraben, alle Scheunen und Buden weit und breit demontiert, den Häusern die Schindeln und Dachstühle abgedeckt, die Galgen und Räder gar von den Richtstätten entlang des Weges oft mitsamt der dranhängenden, draufgeflochtenen Gebeine zu Brennfutter gemacht. Alle erbeuteten Gewehrkolben, feindlichen Wägen auf die kläglichen Scheiterhäuflein geworfen und die Holzbildnisse der katholischen Heiligen als Rauch in den Himmel geschickt und wo er nicht aus Stein war, selbst die des Gekreuzigten. Denn es wollten viele gern das Wagnis eingehen, später in die Hölle zu fahren, statt binnen Stundenfrist noch auf in den Himmel. Und würde es selbst sogleich geschehen, wär's beim Teufel immerhin warm. Mir ward nicht selten das Marschieren lieber, denn die Rast. Vergelt allein durch das blinde, ehrlose Zerstörungswerk, welches so oft mit einhermarschierte, waren wir doch wie ein Schwarm Heuschrecken, der Felder, Dörfer, Städte kahl fraß. Und wenn der Feind hinter uns war, auch oft verwüstete, was wir selbst nicht aufzuzehren vermochten, allein, dass es den Gegnern nicht in die Hände fiele. Ihr wisst, wie unempfindlich ich gegen Grausamkeiten geworden und wie gründlich und eigenhändig ich mir den Glauben vernichtet hatte an Güte und Vernunft der Menschen. Doch wenn uns von ihren hohlwangigen Kindern umringte Bauern auf Knien greinend und händeringend sich buchstäblich die Haare ausraufend anflehten, wir möchten nicht ihre letzten kläglichen Morgengetreide niedertrampeln oder abfackeln, nur weil wir freiere Sicht auf anschleichende Piquets wünschten. Wenn wir alten Weibern im Winter das ärmliche Heim bis auf die Grundmauern auseinanderrissen, weil wir Brennholz brauchten. Wenn Kameraden dem Vieh am Wegrand die Zungen aus den Mäulern schnitten, auf dass es verrecke, und sich die grausige Trophäe johlend zuwarfen wie einen Ball zum Spiel. Wenn wir, wo der größte Hunger herrschte, Magazine voll Mehl niederbrannten, weil wir selbiges in seiner Menge nicht zu rauben vermochten. Wenn wir Pulverfässer an die kunstvoll errichteten, altehrwürdigsten Brücken banden und Lunte anlegten, sobald man uns aus der Gegend vertrieb, nicht allein dem Feind den Weg, sondern oft der Bevölkerung unentbehrliche Handels- und Reiseadern durchtrennend. Dann überkamen selbst mich Ekel und Scham vor unserem ach so heldischen Handwerk. Doch wenn wir lediglich Strecke machten, dann gab einem das Marschieren allemal einen Eindruck von Tätigkeit, eines Ziels und vermochte Geist und Empfindung stumpf zu trampeln, gegen manch anderes Ungemach. Wie viel besser dies, denn Tage um Tage am selben Fleck auszuharren, zermürbt von jenem Zustand der angespannten Langeweile, zur weitgehenden Untätigkeit verdammt, so man nicht eingeteilt war zum Fouragieren, zum Schanzenbau, Minengraben, und doch im Gewissen, den nächsten Tag, eine der nächsten Stunden schon, könne das Treffen beginnen und man sich im Jenseits wiederfinden. Während sich zu allem Ungemach oft die Feuchte des Untergrunds durchs Lagerstroh sog, so man Nämliches überhaupt fand und nicht mit Flachs, Erbsenstroh oder dem weichen, klammen Erdreich selbst vorlieb zu nehmen hatte. Nicht wenige Zeiten gab's, da verdienten die Rossknechte sich zu Brot, weil wir ihnen die Pferdeäpfel teurer abkauften denn bestes Obst, warm und weich, wie sie zur Not als Bettstatt waren. Wie viel segensreicher da doch die Bewegung, denn sich an Regungslosigkeit zu versuchen, zumal wenn es am ganzen Leib wimmelte, krabbelte, juckte von jener anderen, noch viel tausendfacheren Armee, welche keinen Unterschied kannte unter den Nationen, sondern sich einnistete bei Preußen wie Ungarn, Hessen wie Husaren, Deutschen wie Schotten und schadlos hielt am englischen gleich wie an französischem Blut. Waren wir anfangs des Krieges noch ungehalten, wenn in einem Lager die Uniformen nur gegen einen Kreuzer und in kaltem Wasser zu waschen waren, so hatten wir später gar Monate ohne Unterbrechung, da wir stets so nah am Feind stunden oder manövrierten und also bereit zum Ausbruch eines Gefechts sein mussten, dass es uns unter Strafe verboten war, Schuhwerk oder Uniform je abzulegen, auch nicht im Schlafe. Ihr könnt euch denken, wenngleich nicht einmal als unratsvertraute Ratten wahrhaft vorstellen, wie wir da starrten vor Schmutz und Stanken, schlimmer denn jede Schweineherde. Und wie wohl ich es all dem kneifenden Ungeziefer, den Wanzen und Flöhen und Läusen an Haut, Haar und Filz ward, und wie selig und satt sie ihre Familien vergrößerten, dass es uns manchmal schien, wir trügen mehr von unserem Lebenssaft auf, denn in unseren Leibern spazieren. Als wir einmal nach Wochen die erste Erlaubnis erhielten, in einem Tümpel ein reinigendes Bad zu nehmen, da ward, kaum dass die bleichen, überkrusteten Leiber der Männer eingetaucht, die Oberfläche des Wassers schwarz von einem wuselnden Teppich ertrinkenden Keuchgetiers. Ach, und wie armselig wäre eine Parade dieser Uniformen gewesen, selbst wäre sie von den reinlichsten Waschweibern versorgt. Um in philosophischen Rätseln zu sprechen, es kehrte kaum einer heim in der nämlichen Uniform, in welcher er auszog, ohne jedoch sie jemals zu wechseln. Wie das zuging? Nun, je länger die Feldzüge andauerten, je öfter waren wir genötigt, die gerissenen, durchscheuerten Stellen unseres Gewandes zu flicken mit, was an Tuch halbwegs gleichender Farbe irgend aufzutreiben war. Und gab's, dem Schiff des Theseus gleich, manchen Rock aus Flicken, dutzendfachen Blaus, an welchem kein einzig Fitzelein mehr war des ursprünglichen Stoffs. Dass es bei all den Meilen und Abermeilen des Marschierens unserem Schuhwerk keinen Deut besser erging, mögt ihr euch ausmalen. War kaum einer unter uns, der nicht die ein oder andere Woche auf schwieligen, blutenden Füßen durchs Land ziehen musste, bis ein Feind oder Kamerad, ganz gleich, auf dem Feld das Leben und ihm somit die Stiefel ließ. Was keinen von uns daran hinderte, hatten wir Stiefel, auf selbige kräftig zu fluchen, wenn der Marsch durch morastiges Gelände führte und der schwere, feuchte Kot einem mit jedem Schritt die Sohlen vom oberen Leder zu schmatzen suchte und man innen bis zum Schaft bald im Modder stund. Wie es überhaupt mitunter schien, dass unser ganzes Gewand recht eigentlich nicht Schutz und Genehmlichkeit diente, sondern just ersonnen war, uns besonders zu piesacken. Zu heiß und kratzend im Sommer, zu dünn und kaum wärmend im Winter und jede Feuchte begierig aufsaugend, um uns noch Stunden nach einem Schauer klamm zu halten. Gab's Zeiten im Herbst, da man vergaß, wie es war, trocken zu sein, und nicht viel fehlte, uns alle in bleiche Amphibien zu verwandeln. Immerhin hatten wir, niederes Volk, es da besser, denn jener Feldwebel, ein kommoder Mann, mit dem ich mich bald angefreundet hatte, dem sein Alter ein kahles Haupt und sein Rang die Pflicht bescherte, eine Perücke zu tragen. Welch letztere sich freilich so vollgedrängt hatte im steten Regen, dass sie ihm eisig und triefend auf dem kahlen Kopf saß und er schließlich in seiner Misere uns Männer bat, der ein oder andere möge sich erbarmen und sich bei der Rast auf das Haarstück setzen, es mit der Leibeswärme ein wenig zu trocknen. Nun, ich denke, ihr habt mittlerweile ein Bild unseres elenden Zustands. Und auch wenn keine Worte je vermögen, dieses Elend wahrhaft im Leib empfinden zu lassen, wie es ist, wenn es über Tage und Wochen und Monate keinen Unterlass kennt und man allen Glauben an ein, jedenfalls glückliches Ende davon verliert, so vertraue ich doch, dass mein Geschwätz euch die Ahndung eines Tableaus gab, wahrhaftiger, denn das, was unsere Herren Maler in ihren Kriegs- und Schlachtengemälden einem vorsetzen. Es wäre dies Bild jedoch seiner selbst lügnerisch, verschwiege ich zum einen eine Pein, welche im Heer ich wohl mit nur wenigen Sonderlingen teilte, und zum anderen jene kurze Frist des ganzen Krieges, welche mir unvermutet annehmlich war und das Empfinden schenkte wundersamer Freiheit. Jene private, insgeheime Plage, welche meinen Kameraden zumeist gerade das Liebste bedeutete, das war, wenn wir in einem Ort, einem Städtchen auf Quartier zu liegen kamen. Die anderen maulten allein, wurden sie einem Wirt zugeteilt, welcher knausrig war, mürrisch oder seinen Haushalt nicht reinlich führte. Mir jedoch ging's eben umgekehrt. Ich litt innerlich Qualen, wenn ich in ein Heim kam, welches mir das Bild gab eines steten, menschenwürdigen Lebens. Ich hasste die Wirte, die redlich waren und umsorgend, die ihre Kost mit uns aufgenötigten Gästen weit großzügiger teilten, denn die wenigen, ihnen dafür nach Regimentsregularien angewiesenen Groschen sie zwangen, die nicht dulden wollten, dass wir Soldaten anders nächtigen, denn in ihrer eigenen Schlafkammer, während sie selbst sich auf Bänke betteten oder Säcke am Boden. Am ekelsten aber waren mir jene Wirte, die in uns Menschen sahen und nicht müde wurden, mit uns Konversation zu führen, voller Neugier auf unsere Geschichten, um dann ihren eigenen Werdegang durch das irdische Jammertal auszubreiten. Wie wagten sie es? Begriffen sie nicht, wie fremd, fern und frei ich mich gemacht von der Welt und der Gemeinschaft der Menschen? Zu welch schmeichelnd zynischem Spiegel meiner eigenen Schlechtigkeit ich mir die Menschheit zurechtgeschaut? Und wie erst sollte ich mich in meiner einsamen Seelenfestung verschanzen, als die letzte, schon kältestarrende Bewegung meines ersten Kriegsjahres uns in das Städtchen S führte, wo wir bis zum Anbruch des nächsten Frühjahrs und, so dahin kein Friede ausgehandelt sei, dem Beginn eines neuen Feldzugs ausharren sollten. Ich ward, nebst zwei Kameraden, einem Wollkratzer und seinem Weib zugewiesen. Und während sie gegen uns alle so vollendet höflich und fürsorglich waren, wie ihre gemeinen Mittel, niedere Art es nur zuließen, so hatten sie just an mir, der eine geradezu mürrische Verschlossenheit zu wahren suchte, einen besonderen Narren gefressen und glaubten meine Wortkargheit, Herausforderung und Auftrag, aus mir Geselligkeit hervorzukitzeln, sich meine Freundschaft zu verdienen. Und, sei's verflucht, mir gelang's nicht, ihnen diese über all die Monate zu versagen. Hättet ihr mich in meiner Wiener Blüte gefragt, ich hätte voll Hochmut gerechtet über solch gemeine Leute, welche in von keinem Zweifel angenagter Genügsamkeit lebten, in ihrem engen Kreis, ihrer schlichten Frömmigkeit, pragmatischen Liebe. Klein und unheroisch hätte ich ihr Leben geschätzt, ein kuschendes, kampfloses Verzagen vor dem großen Ringen des Daseins, des Kampfs um Erkenntnis, Meisterschaft, Ewigkeit. Doch wohin hatte mich meine Gier nach der größten Liebe, größten Kunst, größten Erkenntnis gebracht? Und dagegen der Wollkratzer und sein Weib? Dass sie einander begegneten, obschon die Frau in einem eine halbe Stunde entfernten Weiler gebürtig war, das war ihnen Weltreise genug. Das Fleisch zu Fleisch sprach zwischen ihnen, auch wenn es gewiss ansehnlichere Menschen gab, und dass ihre Gemüter einander ertrugen, Tag um Tag, das war ihnen Liebe genug. Dass ihr Handwerk, mühselig und eintönig, wie es war, sie nährte, und sei es mitunter eher schlecht denn recht, und dass es nützliche Zwecke erfüllte, war ihnen Streben genug. Den einzigen Nachruhm, welchen sie ersehnten, war die Hoffnung, noch Erben in der Welt zu hinterlassen, welche dereinst des Abends in der Stube den Kindeskindern ab und an von den Ahnen sprächen. Drei Kinder jedoch hatten sie schon, zwei als Säuglinge, eines im achten Jahr an die Pocken, zu früh verloren. Dass ihr Sein kaum die hauchfeinste Schramme auf der Weltoberfläche hinterlassen würde, binnen zwei, drei Generationen gänzlich verweht sei, dies focht sie so wenig an, als dass der Herr ihnen keine Flügel gegeben. Was er ihnen zugestand, an kleiner Freude wie gehöriger Pein, das maßen sie allesamt mit dem nämlichen, ergebenen Gleichmut. So oft jedoch ich ihnen versicherte, auch lediglich ein Handwerksbursche zu sein, eine der wenigen Ehrlichkeiten in meiner sonstigen Lizenz mit der Wahrheit, so wenig wollten sie aufhören, in mir einen hohen Herrn zu sehen. Und je bereitwilliger sie mich über ihrer selbst erhoben, je weniger empfand ich irgendein Recht dazu. Als mit dem Frühjahr und der Schmelze des Schnees der Befehl kam zum Ausrücken aus der Kantonierung, zog ich aus, eine viel zu üppige Ration als Abschiedsgabe im Schnappsack, mit den herzlichsten Beteuerungen, Bedankungen und der innig geäußerten Hoffnung, uns sei dereinst ein Wiedersehen vergönnt. Den Erfolg könnt ihr euch denken. Nichts lieber taten die hohen Mächte, denn mir dergleichen Leichtsinn mit bitterer Erfüllung zu vergelten. Im nächsten Jahr führte unsere Kampagne wieder in den Landstrich. 5 Meilen vom Heim des Wollkratzers war unser Lager. Doch er hatte Kunde davon bekommen und beschlossen, blind vertrauend, der Krieg habe mich im selbigen Regiment und am Leben belassen, mich dort aufzusuchen. Nicht jedoch aus alter Freundschaft, sondern aus schierer Verzweiflung. Sein Weib hatte er dabei und sie auf dem Arm ihren, ohne Gnade eingelösten Herzenswunsch. Ein Kindlein, welches bleich und hohlwangig in apathischem Dämmer lag, mit den Lippen nach allem nuckelte, was man ihm hinhielt, ohne Glauben, es möge wahrlich einmal Nährendes sein. Es waren den unglücklichen Eltern alle Mittel genommen, auch nur den kargsten Lebensunterhalt sich zu erwirtschaften. Das Land, wüst und ausgezehrt bis aufs blankeste Gerippe. Aus den so gemütlichen Menschen waren 2 klapprige, dumpfe Federrisse ihrer selbst geworden, welche vor Erschöpfung und Scham kaum hervorzustottern vermochten, was sie zu mir führte. Beinahe hätte ich sie gar nicht erkannt, und ich fürchte, sie bemerkten die erste unverständige Verwirrung in meinen Augen, und diese versetzte ihnen als Spiegel ihrer Verwahrlosung den peinvollsten Stich von allen. Was wiederum mir im Moment des Erkennens den Seelenpanzer meiner Fühllosigkeit aufsprengte, dass ich arg zu ringen hatte, den Quell der Zähren zu siegeln und Wiedersehensfreude zu heischen. Sobald ich begriff, wen mir der Regimentsgeistliche, an welchen sie sich suchend gewandt, da herbeigeführt hatte, tat ich freilich mein Möglichstes, ihnen ihre einstige Güte und Freigebigkeit zu vergelten. Sie nahmen entgegen, was ich an Kommissbrot, Fleisch, Münze irgend zu entbehren und aufzutreiben vermochte, als wäre es Manna vom Himmel, entfernten sich unter solchem Buckeln und Danken, als stünden nun sie in meiner ewigsten Schuld, obwohl meine Gaben nicht einmal aufwogen, was sie an mir in einer Woche, geschweige den ganzen Monaten meines Quartiers Gutes verrichtet. Kaum würde es Zehrung genug sein, auch nur wiederherzustellen, was ihnen der Marsch, der weiteste gewiss ihres sesshaften Lebens, an Kräften abkaufte. Und die kurze Linderung machte womöglich den Rücksturz umso ärger. Als ich versichert war, dass sie ihr letztes Umsehen auf mein Abschiedswinken getan, aus meinem Gesichtskreis geschlurft waren, ließ ich mich niedersinken. Und es war das einzige Mal im Kriege, dass ich weinte. Ein weiteres Wiedersehen gab es nicht. Mein Regiment zog weiter, wie die Heuschreckenplage, die wir waren, und ließ nichts zurück, denn versenkte, versalzene Erde.